Liebe dann der Computer immer personal, na, weil er dann auf die speziellen Bedürfnisse, zum Beispiel auf Webseiten, immer nur das anzeigt, was einen interessiert. Und dann hat man das Gefühl, dass dieses Gerät sich auf mich ein oder also mich als den Benutzer eingestellt hätte. Aber an sich ist es ja eigentlich nur ein Prozess, der dadurch durchlaufen ist. Ich glaube, das ist nämlich momentan so der Verlauf, dass man immer mehr anfängt, das Gerät zu personalisieren.
Okay.
Man personalisiert auch nicht nur technische Dinge. Man kann, keine Ahnung, ein Kind kann eine Puppe personalisiert. Oder man kann einen Lieblingsbecher haben. Also das finde ich, okay, es gibt vielleicht so eine Tendenz, dass wir an technische Geräte so denken, als wie, keine Ahnung, etwas mehr wären als ein technisches Gerät, aber tatsächlich sind manchmal auch Geräte etwas mehr, weil es gibt manchmal auch solche persönliche Beziehungen. Das ist jetzt mein Lieblingsbecher oder das ist jetzt mein Computer und ich habe, keine Ahnung, 700 Euro für ihn bezahlt und ich freue mich darauf, dass ich jetzt ihn besser nutzen kann, dass ich mehr Möglichkeiten habe.
Ja, nun ist interessant, immer die Frage, die sich da anschließt, auch an die Nachfrage der Kollegen, ist ja die Frage, ob wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Computer auch Objektbindungen herstellen können. Also das, was Sie geschrieben haben von, ich habe meine Lieblingstasche oder Tasse, das war egal, ne? Romancing the Stone, wie ein Film hieß oder so. Also ich habe solche affektiven Bindungen. Das sind Objektbindungen. Also wir sind prinzipiell in der Lage, so etwas wie Objektbindungen einzugehen. Wir suchen sie auch. Ne? Ob das Liebeserklärungen sind oder funktionale Vorstellungen und so weiter, ist eigentlich ziemlich egal. In dem Moment, wo Sie sagen, dem Computer ist das egal, unterstellen Sie, dass es ein Programm gäbe, das so ausgelegt ist, dass zumindest im Ergebnis dasselbe passiert wie bei Ihnen oder bei mir oder bei der Nachbarin, dass eine Objektbindung entweder positiv oder negativ entschieden wird. Interessiert mich nicht? Oh, super toll, die andere Variante. Sage ich allerdings, ist es ein Programm, muss ich es programmieren. Bei uns ist es eher, also das ist dieses Problem von organischem und nicht organischem oder biotisch und nicht biotischem. Wenn ich das auf uns beziehe, muss ich zunächst mal davon ausgehen, dass die meisten Programme, die auf dieser Ebene existieren, genetische bedingte Zustände sind. Also dass wir das können, ist keine Frage der Erziehung, sondern dass wir das können, ist eine Frage der Biologie. Wir können das. Wie es passiert, ist eine Frage der Erziehung. Wie es passiert, ist eine Frage der sozialen Zusammenhänge. Und das ist das Interessante, die Frage dann, auf welcher Ebene diese Beziehung von Mensch und Computer passiert. Passiert sie auf der Ebene des Wie oder passiert sie auf der Ebene des Das ist möglich? In dem Moment, wo ich sage, das ist möglich, müsste ich so etwas wie einen evolutionären Grundbestand oder einen Wesensbestand mit Computertechnologie verbinden, wo ich dann für mich sage, geht gar nicht. Ne? Computer ist kein Wesen. Aber wir individuell eigentlich auch nicht so sehr im Sinne von Wesen, ne? Sondern wir sind also eben auch gewordene Wesen und das müsste man dann bei Computertechnologie auch diskutieren. Aber die Frage ist dann nach wie vor, gehe ich davon aus, dass die menschlichen Fähigkeiten, also ihre und so weiter, dass die menschlichen Fähigkeiten prinzipiell offen sind und nicht vorentscheidbar. Die Entwicklung dieser Fähigkeiten ist nicht vorentscheidbar. Das ist zwar ein Horror für Pädagogen, Pädagoginnen, wenn man sagt, das ist nicht vorentscheidbar, das biologische Individuum dann doch macht, was es will, oder vor allem das Gehirn macht, was es will. Aber da können wir erstmal, nehmen wir das mal erstmal an. Ne? Also wenn es nicht vorentscheidbar ist, stellt sich dann die Frage, wo ist die Nicht-Vorentscheidbarkeit bei der Situation mit Computer, Kollaboration oder Interaktion mit Computer? Die habe ich nicht, weil es alles entschieden ist. Selbst dann, wenn es so schön neuerdings heißt, wir entwickeln selbstlernende Systeme, also mit sogenannten evolutionären Algorithmen verbunden und so weiter, dann werden die selbstlernenden Systeme vorher ausdrücklich geschrieben. Insofern können wir sagen, es wird zumindest, manche sagen auch gerne das, da wird so etwas wie eine Art genetischer Code eingeschrieben. Also diese Schaltungsprogramme und so weiter, das, was man als Software nennt alltäglich, die sind so etwas wie ein nicht biologisches genetisches Programm. Klar, könnte man dann noch wiederum sagen, das sind dann die radikalsten Vertreter dann innerhalb der Technologie, die dann sagen, ja, das evolutionäre Wesen Mensch nimmt seine evolutionären Fähigkeiten ernst und baut eine technologische Struktur auf, eine intelligente technologische Struktur, die genauso leistungsfähig ist oder vielleicht noch leistungsfähiger ist als das biologische Wesen selber. Ja, das ist diese Argumentation der künstlichen Intelligenz. Für uns ist allerdings jetzt die Frage schon ziemlich interessant. Also wenn, ich hatte es jetzt eben ja zitiert, wenn führende Vertreter der gewerblichen, man könnte schon fast sagen, industriellen Nutzung von Daten sagen, wir werden in Zukunft keine Gesellschaften, keine Kulturen mehr brauchen oder vielleicht noch so als Regionalkulturen, anstelle der jeweiligen Teilgesellschaften oder Gesellschaften treten dann technokratische Volksrepubliken, in denen sie alle als User funktionieren, aber keine Beteiligungsrechte mehr haben. Das ist das ausdrücklich so formuliert, keine Partizipationsrechte. Das sind alles Systeme, die im klassischen Sinne keine Partizipation mehr aufweisen. Und das ist dann die Frage an Sie. Ist das für Sie erstrebenswert? Das ist ja eine interessante Verbindung. Ne? Schon fast sagen, das ist so der Hauptstrom, die Hauptströmung, mit der wir zu tun haben, dass immer mehr Menschen, man könnte schon fast sagen, auf ihre Herkunft verzichten, zumindest unter der Voraussetzung, dass sie Netztechnologien verwenden. Ne? 1,3 bis 1,6 Milliarden Menschen in einem Netzwerk, ne? Und die schicken sich alles Mögliche zu, sind dann Freunde und so weiter. Ist das ein Argument im Sinne von alle Menschen lieben sich, alle Menschen nähern sich an, alle Menschen und so weiter? Oder wofür ist das ein Argument? Ist das eine Superstruktur, die entsteht? Das sind ja Sachen, die Sie untersuchen müssten. Entsteht eine Superstruktur, eine nachgesellschaftliche Superstruktur, die immer noch sozial ist, aber nichts mehr mit Gesellschaft zu tun hat? Welche sagen wir, anthropologischen Dimensionen hat sowas? Welche soziologischen Dimensionen hat sowas? Das sind meine Fragen. Also können Sie sehen, dass Sie von der Interaktion, Mensch-Maschine-Interaktion ausgehen und mal ganz schnell in solche Grundsatzfragen kommen, wie organisieren sich Menschen heute unter der Voraussetzung, dass sie Computertechnologie einsetzen für ihre Alltagsorganisation. Können Sie damit was anfangen, mit der Frage, was passiert mit Gesellschaft? Was passiert denn? Also, wie schätzen Sie das ein? Werden Gesellschaften noch wichtig bleiben? Und wenn ja, wie? Also bleiben wir mal hier schlicht bei der deutschen Gesellschaft. Bundesrepublik Deutschland. Wenn diesmal erreichen könnte oder würde, sagen wir mal in der nächsten Legislaturperiode, 80% der Bevölkerung sind mit Highspeed-Netzwerken und so weiter verbunden. Glasfaser aller Art. Okay. Und die sind alle auch global unterwegs. netztechnisch unterwegs, absichtlich oder unabsichtlich. Was passiert dann mit dem Konzept von Gesellschaft? Das ist interessant, also so wie Sie argumentieren, ist dann oder könnte man Gesellschaft verwenden als Schutzraum, als Erhaltungsraum, also so haben Sie argumentiert. Wäre bezogen auf das Konzept von Moderne und von moderner Gesellschaft genau die Umkehrung des Gesellschaftskonzeptes. Weil das in der Moderne, im Sinne der emanzipatorischen, der aufklärerischen, Moderne und so weiter, immer hieß, es ist ein Projekt, es ist ein Vorhaben, das ist offen und zwar normativ gebunden, aber die Entwicklung ist prinzipiell offen. Und Sie argumentieren jetzt so, also unter der Voraussetzung, dass sich die Dynamiken verlagern in die Netztechnologie, wäre dann Gesellschaft so etwas wie der sichere Hort der Vergangenheit oder der sichere Hort des Erziehens, das Schule, Entschuldigung, dass ich immer auf die Pädagogin verweise, ne? Also sozusagen eine Sozialisationsschule oder eine Sozialisationsgarantie, sodass man noch einigermaßen miteinander umgehen kann. Okay, gehen wir mal die Frage weiter. Also jetzt an andere, das ist ja jetzt eine Antwort. Oder eine tastende, experimentelle Antwort ist ja nicht endgültig. Wohin geht das?
Die Frage war, wie Gesellschaften dann aussehen.
Oder ja, wie Gesellschaft aussehen, welche Bedeutung sie hat, ist sie noch wichtig für Organisationsprozesse, für Entwicklungsprozesse? Da hat sie die Kollegin gesagt, oh, nein, vielleicht nicht, aber für Erhaltung, im Sinne von Selbsterhaltung, von Selbstorganisation, im Sinne Absicherung des bisher Erbrachten und so weiter.
Ich glaube, Gesellschaften werden dadurch ein bisschen offener, also traditionelle Räume, wie zum Beispiel Nationalitäten, werden vielleicht ein bisschen aufgeschwemmt, dadurch, dass man ja im globalen Netz leichter quasi in ausländische Räume kommt, also digital.
Ausländische Räume ist, finde ich, gut. Man kommt leichter in ausländische Räume. Das ist eine schöne Formulierung. Mhm. Ja.
Ja, also da kommt man ja leicht mal auf eine Seite in Amerika oder in Asien oder so.
Mhm.
Und dadurch ist man da damit verbunden, während das so körperlich gar nicht so einfach geht.
Mhm. Okay. Hieße dann das, was die Rechtssoziologien unter anderem diskutieren, dass es also nicht nur einen Souveränitätsverlust von Gesellschaft gibt und auf der anderen Seite einen Autonomiegewinn des Subjekts, so wie Sie es formulieren? Oder des Einzelnen? Was ist das jetzt für eine Unterscheidung?
Also so eine Pseudo- oder so ein
Ja.
Und dann will man das in der Realität verwirklichen und dann kommt aber Bürokratie rein und man kann gar nicht sich so bewegen, wie man sich das im Digitalen ermöglicht.
Also ein Souveränitätsverlust der Gesellschaft und gleichzeitig ein Autonomieverlust für den Einzelnen. Oder das nicht? Das auch nicht? Okay. Ja.
Die dann mit der Vorstellung kollidiert dann mit.
Ja. Wie sieht das denn aus? Es gibt ja jetzt hier viele Aktive hier. Rechneraktive. Autonomieverlust, Souveränitätsverlust. Können Sie damit was anfangen? Ja. Und was beschreibt, Entschuldigung.
Keine Ahnung, von wenn man Lenker fahren musste, dann hat man manchmal Geschichte eines Menschen kennengelernt.
Ja.
Und das findet nicht mehr statt, weil man liest entweder Zeitung oder man beschäftigt sich auch oft mit Smartphone. Also es ist irgendwie nicht mehr vorhanden. Man hat halt Möglichkeit, okay, ich kann jetzt mit meinem Freund oder mit jemandem aus meiner Familie jetzt schreiben, dann schreibe ich einfach die Person, die neben mir sitzt. Ist nicht mehr wichtig für mich. Oder?
Ja, aber das, was ließe sich denn da ändern? Liegt das jetzt an dem an menschlichen Verhalten? Also dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, nicht mehr miteinander zu reden? Oder liegt das an Technologie? Also was sind denn jetzt die Gründe dafür? Also wenn ich hier in den Fahrstuhl rauf und runter fahre, also ich könnte jetzt ein Tagesprojekt machen, kostet ja nichts, ich stelle mich oder setze mich in den Fahrstuhl und fahre rauf und runter, fahre mit den Leuten immer rauf und runter. Und ich könnte ihnen mit aller Sicherheit versprechen, es findet kaum ein Gespräch statt. Oder eigentlich gar keins. Gut, wenn ich ja mit dem Stuhl die ganze Zeit rumsitze, werden vielleicht einer fragen, ey, warum sitzt du eigentlich mit dem Stuhl hier rum? Ne? Darfst du das überhaupt oder sowas? Da könnte man dann vielleicht so auf dieser Ebene dann ins Gespräch kommen. Aber wenn ich so tue, dass ich auch einfach nur rauf und runter fahre wie alle anderen, entsteht nichts. Gucken Sie auch nach unten? An die Decke? An die Seite? An einen vorbei, also intensiv in den Text, den sie verkehrt rumhalten vielleicht auch noch?
Ja, ganz selten, also manchmal findet statt, aber ganz, ganz selten. Also es ist nicht üblich, zumindest hier an der
Ja, da kann man aber auch nicht sagen, das ist die Fahrstuhltechnologie, die dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden. Wäre eine Möglichkeit zu antworten. Ich will nur darauf hinweisen, dass man wahrscheinlich mal die Bedingungen solcher Veränderungen doch umfangreicher gestalten muss, also umfangreicher darstellen muss, bevor man da reingeht. Im Zug sitzen und nicht reden. Okay. Wer verschickt Bilder? Also Fotos aller Art, von Selfie aufwärts? Selfie nicht, okay. Ja, schon mal sehr sympathisch. Das heißt nicht, dass die anderen, die Selfies verschicken, unsympathisch sind, aber ich finde die Tatsache sympathisch. Also no go, no do. Aber wenn Sie das machen, empfinden Sie dabei was? Also ist das eine Aktion, die Sie gezielt machen oder ungezielt, breit streuen? Facebook können 25.000 Leute auch noch sehen. Auf Facebook fällt, naja, okay. Lustig.
Da möchte man den Gegenüber informieren. Man kann ja dann selbst wählen, auf welcher Plattform man es verbreitet. Verschiedene Anzahlen zu
erreichen. Verschicken Sie auch Körpermaße? Nein, ich will Sie auf etwas hinlenken. Ist ja logisch. Ne? Das ist ja mein Spaß. Dafür werde ich ja unter anderem bezahlt. Verschicken Sie auch Körpermaße absichtlich? Nein. Wie groß Sie sind, wie lange Ihre Haare sind? Nein, nicht. Okay, macht keiner. Ja doch, unter bestimmten Bedingungen machen das ein paar Leute. Das gehört dann zu den 126 Fragen vom Mating-Portal oder was auch immer, oder 86. Das ist die eine Ebene. Aber die andere Ebene ist dann, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie so eine Körperuhr tragen und darüber im Sinne des sogenannten Quantified Self alle möglichen Daten in selbstverständlich nur Ihre Cloud, sehr witzig, speichern? Also Hormonhaushalt, Eiweiß, Nitrate, Blutdruck, Schweißintensität und so weiter. Machen Sie nicht. Okay. Ja, nee, machen, ist ja okay. Noch machen Sie es nicht. Sie werden es nie machen. Ja, ist dass sie noch 9.000 Meter von den 10.000 Metern laufen muss. Und so, was so empfohlen wird, nicht so auf dem Markt empfohlen wird, um gesund zu bleiben. Ja, aber ich will nur darauf hinweisen, dass das eine ist die Intentionalität, ne, dass Sie Ihr Subjekt und Ihr Verhältnis zur Kultur oder zur Gesellschaft über Absicht definieren können. Sagen wir, ich verschicke Bilder von mir, ne, oder ich verschicke Texte von mir. Das Interessante ist, dass aber unterhalb dieser Ebene der Intentionalität ein ganzes Universum von nicht intentionalen Beziehungen zur Technologie entstehen. Also die Datenabrufe, die Datenflüsse, die existieren, die also eine Geschwindigkeit, welche Fehlerkorrekturen und so weiter und so fort. Das Interessante, wenn man das noch weiter dreht, heißt das, dass die Frage ja nicht nur heißt, welche Bildchen verschicken Sie, sondern welche nicht absichtlich verschickten Daten werden dennoch abgesaugt, wie man das jetzt nennen soll, ne, von Ihnen erzeugt, ja, hervorgebracht. Und in welcher Weise werden Sie auf die Person, um die es dann nachher geht, angewendet? Wissen Sie, wie das heißt, dieses Rumdrehen, also auf die einzelne Person hin Werbemaßnahmen errechnen zu lassen und dann vielleicht 25.000 am Tag aus unterschiedlichen Firmen. Micro-Targeting. Das ist also ein Kleinziel. Sie sind dann, Sie, ich, Kollege auch, ist ein Kleinziel. Und dieses Micro-Targeting passiert interessanterweise eben nicht nur dann über diese nicht intentional erzeugten Daten, sondern passiert auch interessanterweise durch Kameras, die in den Geräten sind, ne, die also eine entsprechende Biometrie auflisten und aufspielen, die dann verbunden werden kann mit den entsprechenden Spielen oder Texten, die Sie gerade lesen, oder verbunden werden können, die Microtargeting-Konzepte mit Kameras, die bei Aldi, Rewe oder Real an der Kasse angebracht sind, sodass der Kunde das nur ja nicht merkt und die Gesichter, also das heißt die Bewegung, die Abläufe, Freude oder Nicht-Freude registrieren, wenn sie auf Kaugummipakete gucken oder auf Raucherpakete und nicht Raucherpakete, Zigarettenpakete gucken und so weiter. Wunderbar, das wird dann verrechnet, dann kann man sehen, das ist der Kunde, und wenn Sie dann noch eine Payback-Karte haben, dann wird das sofort zeitgleich mit dem Kunden verbunden und so, das ist kein Problem. Da wird auch eine Subjektivität erzeugt. Und eine Subjektivität, die allerdings als Formalismus existiert oder eine personalisierte Datenstruktur, die kann man dann fürchterlich finden. Ja, finde ich auch, gruftig, wie auch immer. Also zum Teil furchterregend. Und auf der anderen Seite kann man die Frage stellen, ja, wie verhalten Sie sich denn beim Nutzen des Rechners? Haben Sie alle oben die Kamera zugeklebt? Manche haben sie zugeklebt, manche nicken. Wer hat sie nicht zugeklebt? Warum nicht? Okay, gut, die beantworten wir mal nicht. Aber das ist noch harmlos, weil entsprechende Programme es ermöglichen, wirklich alle möglichen Daten, Geschwindigkeit des Tastens und so weiter, Intensität des Tastendrucks und so weiter zu registrieren. Hintergrund dieser Frage ist dann die Frage, wie stark verlasse ich mich, das sind wir beim Vertrauen, bei der Interaktion, und so, wie stark verlasse ich mich auf diese Interaktionsverläufe mit Computertechnologie? Kann ich noch sagen, das ist eine Interaktion, die auf der Ebene von Machtgleichheit stattfindet oder auf der Ebene von Beteiligungsgleichheit stattfindet? Wenn man die Argumente der Chief Executive Officers der großen Datenkonzerne hört, dann ist es gar nicht mehr, das habe ich eben schon gesagt, gar nicht erstrebenswert und gar nicht mehr geplant, irgendeine Machtgleichheit und irgendeine Beteiligungsrechtsgleichheit also anzustreben, sondern es geht letztendlich und dann um Loyalität gegenüber dem Unternehmen, und diese Loyalität wird erzeugt dadurch, dass sie überall die Häkchen machen. Also das ist sozusagen ihr postdemokratisches Wahlverfahren, allgemeine Geschäftsbedingungen. Wenn sie die nicht abhaken, kommen sie nicht rein in die jeweiligen Leistungsprofile. Und dann über diese Loyalität hinaus wird dann gesagt, okay, Partizipation ist gar nicht mehr erforderlich. Die Leitkategorie ist dann Using. Und mit dem Using verbunden, das ist dann das, was ich vielleicht garantiert nächste Woche dann machen werde, mit dem Using verbunden, ein Übergang, der ist vielleicht noch schwieriger als das, was ich bisher diskutiert habe, angesprochen habe, Übergang von der Digitalisierung in den Algorithmus und die Algorithmisierung. Die Algorithmen werden im Moment so diskutiert, dass sie nicht nur deduktiv sind und nicht mehr induktiv, sondern dass sie abduktiv sind, dass sie Hypothesen bilden. Dass also diese Algorithmen inzwischen auf Zusammenhänge gehen und nicht auf die Digitalisierung von einzelnen Dingen. Und die werden entwickelt als komplexe Systeme, die Zusammenhänge erzeugen, binnen kurzer Zeit, also binnen einer Sekunde oder einer halben Sekunde, und sie liefern sozusagen Personenhypothesen, Konsumhypothesen, Verhaltenshypothesen, Wahlhypothesen und so weiter und setzen das in Gang, was man vielleicht auch nennen könnte, die künstliche Erzeugung von realen Zusammenhängen. Und das ist dann das, wo dann Anthropologie, Soziologie zentral wichtig werden oder noch wichtiger werden, als es bisher schon war. Jetzt höre ich an der Stelle auf. Danke Ihnen, wünsche Ihnen guten Appetit und bis nächste Woche. Und vielleicht mal mehr Fragen.